Erstes Kapitel. Kopfsteinpflastergeflüster. Die Insel Nantucket ist bekannt für Kopfsteinpflasterstraßen, Gehwege aus rotem Backstein, Zedernholzdächer, Rosenbögen, lange Strände mit goldenem Sand, eine erfrischende Meeresbrise und natürlich für die Schwäche ihrer Bewohner für Klatsch und Tratsch. Welcher heiße Gärtner etwas mit der Ehefrau des ansässigen Immobilienmaklers angefangen hat, solche Dinge eben. Und trotzdem ist niemand auf die Welle aus Gerüchten vorbereitet, die über die Main Street auf uns zurollt, dann die Orange Street nimmt und am Kreisverkehr in Richtung Sconset schwappt, als wir erfahren, dass der Londoner Milliardär Xavier Darling 30 Millionen Dollar in die Bruchbude investieren wird, zu der das Hotel Nantucket mittlerweile verkommen ist. Die eine Hälfte von uns ist fasziniert. Wir haben uns schon lange gefragt, wann sich jemand des Gebäudes annimmt. Die andere Hälfte ist skeptisch. Es ist doch wirklich nicht mehr zu retten. Xavier Darling ist im Gastgewerbe kein Unbekannter. Als Besitzer von Kreuzfahrtschiffen, Freizeitparks, Rennbahnen und kurz sogar einer eigenen Fluggesellschaft ist er bereits in Erscheinung getreten. Aber soweit uns bekannt ist, hat er noch nie ein Hotel sein eigen genannt und auch noch nie einen Fuß auf die Insel Nantucket gesetzt. Mithilfe des einheimischen Immobilienmaklers Eddie Panchik, auch bekannt als der schnelle Eddie, der sich wieder mit seiner Frau versöhnt hat, falls das jemanden interessieren sollte, hat Xavier die weise Entscheidung getroffen, Lisbeth Keaton als Geschäftsführerin einzustellen. Die charmante Lisbeth wird auf der gesamten Insel geschätzt. Bereits Mitte der Nullerjahre ist sie aus der Metropolregion Minneapolis-St. Paul, den sogenannten Zwillingsstädten, nach Nantucket gezogen und wirkt mit ihren langen, blonden Zöpfen fast wie die jüngere Prinzessin aus »Die Eiskönigin«, völlig unverfroren. Gleich im ersten Sommer auf der Insel fand sie ihren Prinzen, J.J. O'Malley. 15 Jahre lang führten Lisbeth und J.J. gemeinsam das ziemlich angesagte Restaurant »The Deck«. J.J. als Besitzer und Chefkoch, Lisbeth als Marketinggenie. Ihr ist zum Beispiel die Idee für den Rosébrunnen zu verdanken und auch für die Weingläser ohne Stiel, auf die das jeweils aktuelle Tagesdatum gedruckt wird und die sich in Windeseile zum Markenzeichen des Restaurants und zu einem Social-Media-Phänomen entwickelt haben. Wir interessierten uns zwar nicht alle für Instagram, aber wir verbrachten gerne lange Sonntagabende auf der Terrasse vom The Deck, tranken Rosé, aßen JJs berühmte Austernpfanne und ließen den Blick über die flachen Buchten der sandigen Monomoy-Inseln schweifen, in denen wir gelegentlich einen Silberreiher dabei beobachten konnten, wie er im Seegras nach Abendessen fischte. Wir alle fanden, dass Lisbeth und JJ das erreicht hatten, was Millennials wohl Hashtag Relationship Goals nennen. Im Sommer arbeiteten sie im Restaurant, in der Nebensaison sah man sie Muscheln sammeln am Pocomo Beach, Schlittenfahren im Dead Horse Valley oder gemeinsam auf dem Fisch- und Fleischmarkt von Nantucket beim Einkaufen, weil sie sich vorgenommen hatten, eine Lachshälfte zu beizen oder eine 12-Stunden-Bolognese zu kochen. Wir konnten beobachten, wie sie beim Warten in der Schlange vor dem Postschalter Händchen hielten und gemeinsam ihre Kartons auf der Müllkippe entsorgten. Wir alle waren entsetzt, als JJ und Lisbeth sich trennten. Die Neuigkeit erfuhren wir von der blonden Sharon. Da sie bekannt dafür ist, die Gerüchteküche von Nantucket anzuheizen, zweifelten wir, ob es wirklich stimmte. Aber dann bestätigte Love Robbins vom Blumenladen Flowers und Chestnut, dass Lisbeth einen Strauß Rosen zurückgeschickt hatte, der ihr im Auftrag von JJ zugestellt worden war. Irgendwann kam dann die ganze Geschichte ans Licht. Bei der Saisonabschlussparty des The Deck im September hatte Lisbeth 187 explizite Textnachrichten gefunden, die JJ mit Christina Cross, der Weinvertreterin der beiden, ausgetauscht hatte.